An diesem Sonntag geht es auch um das Gebet, das Jesus für uns sprach, damit wir im Glauben gefestigt sind und bleiben. Der Predigttext steht in Lukas 22 und ich lese dort die Verse 31 bis 34. Jesus sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Diese Rede des Herrn Jesus zu Petrus und gleichsam zu allen Jüngern, denn er sagte ja, der Satan hat euer aller begehrt. Und somit auch ja zu uns ist diese Rede gesagt. Diese Rede hat Jesus nach dem Abendmahl und der Diskussion der Jünger, wer denn nun groß sei unter ihnen, geredet. Er wollte damit deutlich machen, der Widersacher ist immer unterwegs, und er existiert. Er ist immer unterwegs, sonderlich die Gläubigen aufs Glatteis zu führen, sie gegen Gott aufzubringen. Er ist immer unterwegs, die Gläubigen an ihren Schwachpunkten zu ergreifen und sie vorzuführen. In diesem Zusammenhang sprach Petrus und sagte, dass er bereit wäre, sogar in den Tod mit Jesus zu gehen. Aber der Herr antwortete ihm: Petrus, wir würden sagen, nimm den Mund nicht so voll. Du wirst dreimal sagen, dass du mich nicht kennst. Das hielt Petrus für unmöglich. Wir denken auch, dass es vielleicht unmöglich ist, dass Kinder Gottes in dieser Welt, in der heutigen Zeit, Jesus verleugnen. Und doch ist es so leicht möglich, dies zu tun. Nicht nur wie Petrus mit Worten, ich kenne ihn nicht, sondern mit dem Leben. Dass das Leben eine ganz andere Sprache sprechen kann, als die, die Gott in seinem Sohn uns gegeben hat. Sein Wesen der Liebe, der Barmherzigkeit, des Zuspruchs, der Hilfe, des Segnens ist manchmal auch bei uns nicht zu sehen. Da sind harte Worte, da ist Kritik plötzlich dran. Da sind Abweisungselemente vorhanden. Da ist das Reden übereinander plötzlich da. Manchmal öffentlich, manchmal im Verborgenen. Der Satan hat euer begehrt. Es ist ein ernstes Wort, was Jesus seinen Jüngern zuteil werden ließ und auch uns sagt, aber zugleich auch ein Wort des Dankes. Denn der Herr sagt, ich habe für euch, für dich gebeten, dass du in den entscheidenden Augenblicken nicht zu Schanden wirst, sondern immer wieder zurückfindest zu mir, dass dein Glaube nicht aufhört. Oft habe ich gehört in seelsorgerlichen Gesprächen, dass Gläubige sagten, offenbar hat es mit mir keinen Zweck mehr. Nachdem sie gesagt haben, was ihnen widerfahren ist, waren sie verzagt und verzweifelt und dachten, sie seien überhaupt keine Kinder Gottes, weil ihnen dies und jenes widerfahren ist. Und an dieser Stelle durften wir trösten und sagen, Jesus hat für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Er macht sich nicht abhängig von deinen Verfehlungen und deinem Versagen, sondern er sieht, dass du angreifbar bist, auch wenn du glaubst wie Petrus, dass das nicht so sei. Petrus wollte es nicht wahrhaben. Bis zu diesem Augenblick, wo ihm das tatsächlich passierte und er an die Worte Jesu dachte, dass er ihn verleugnen würde. Und das führte ihn in eine tiefe Buße hinein, mit Tränen gepaart, dass er schlussendlich dennoch froh war, dass Jesus ihn nicht verstoßen hat. Ich habe für dich, für euch gebeten, dass dein, euer Glaube nicht aufhört. Der Widersacher Gottes ist ja schon immer unterwegs gewesen von Anfang an und wollte die Lebensverheißungen des Schöpfers für seine Geschöpfe immer zunichte machen. Bereits nach dem Sündenfall gab Gott ja Lebensverheißung. Er sprach zu der Schlange, die Eva verführte: Du sollst auf deinem Bauche kriechen und Erde essen, und der Samen des Weibes wird dir den Kopf zertreten. Die Nachkommenschaft, die ich dort geben werde, wird dir den Garaus machen. Aber diese Rede nahm die Schlange nicht einfach so hin, sondern setzte alles dran, um die Verheißung des Lebens zunichte zu machen. Er setzte alles dran, um dieses Wort, was Jesus sagte, der Satan hat euer begehrt. Und dieses Wort begehren im griechischen Text heißt, er will euch zurückhaben. Das heißt dieses Wort begehren. Ich will das zurückhaben, was ich gewonnen habe. Er hatte Adam und Eva durch den Sündenfall für sich gewonnen. Und nun kam die Lebensverheißung Gottes. Der Same des Weibes wird dir den Kopf zertreten. Das muss verhindert werden. Und dann wurde Abel geboren. Abel, der Gott wohlgefällig lebte, ein wohlgefälliges Opfer brachte. Und der Satan wiegelte den Kain auf, dass dieser erschlagen würde. Die Verheißung Gottes darf im Leben der Gläubigen nicht wahr werden. Das ist sein Ziel, das Ziel des Widersachers. Aber Gott ist stärker. Er hörte nicht auf, seine Segensverheißung aufrecht zu erhalten und immer wieder neu zu zeigen, dass er für uns Menschen ist. Und so ließ er einen anderen Menschen, nämlich Seth, aufwachsen. Und aus dieser Linie heraus verkündigte man das Wort Gottes. Aber auch dann gab der Widersacher nicht Ruhe, sondern er merkte, dass dem Menschen geholfen werden soll, bis zum heutigen Tage dir und mir auch geholfen werden soll. Und als Gott Noah diesen Samen zum Glauben, zur Förderung der Verheißung durch die Sintflut rettete, machte sich der Widersacher auf und schlug Noah gleichsam mit seinen möglichen Waffen. Noah baute einen Weinberg, trank von dem vergorenen Wein und war total betrunken. Ein Werk des Teufels. Und mitten in dieser totalen Betrunkenheit sah sein Sohn Ham, seine Nacktheit und Blöße. Als Noah das erfuhr, sprach er im Geiste Gottes einen Fluch aus. Ham soll verflucht sein, der Knecht aller Knechte. Und offenbar schien die Verheißung Gottes zum Leben wieder mal zu Ende zu sein. Aber Gott ging weiter mit Sem. Mit Sem. Er sagte, Japhet, du sollst auch abhängig sein von Sem. Ich gehe mit Sem weiter, mit den Semiten. Und Abraham kam hervor. Aber auch hier stand wieder der Satan bereit, um zu stören und zu hindern. Durch dich und deinen Samen, sprach Gott, sollen alle Völker gesegnet werden. Ich will meine Verheißung wahrmachen, Verheißung des Lebens, dass die Menschen zu mir kommen können und ewiges Leben empfangen. Aber auch hier funkte wieder der Satan dazwischen und gab der Sarah ein, weil sie ja doch unfruchtbar war, dass Abraham mit der ägyptischen Magd ein Kind zeugen sollte. Und was für ein Kind zeugte sie? Einen Widersacher gegen Gott. Ein Volk des Widersachers gegen das erwählte Volk Israel. Aber Gott gab Gnade. Ich will das einfach nur mal aufzeigen, um zu zeigen, wie der Satan begehrt. Er sagt, die gehören mir. Ich will sie für mich haben. Er will dich auch für sich haben. Wenn Jesus nicht für dich gebeten hätte, würdest du ihm anheimfallen müssen. Und so schenkte Gott im hohen Alter des Abraham und der Sarah diesen Isaak. Diesen Isaak. Ja, in ihm will ich mich neu bestätigen, sprach der Herr. Und da kam der Jakob und die vielen Söhne. Sie wurden nach Ägypten gebracht, Josef zuvor. Und nun wollte Gott endlich auch den Weg bereiten zu dem Leben in seinem Sohn Jesus Christus und ließ einen Erlöser aufwachsen. Aber den wollte der Satan auch verhindern, nämlich Mose. Er wollte ihn zum Mörder werden lassen. Ein Mörder kann doch kein Wegbereiter sein. Und er erschlug einen Ägypter, als er sah, dass dieser mit einem Vertreter seines Volkes stritt. Er wurde in die Wüste geführt, tat Buße über sein Leben und Gott richtete ihn auf und ließ ihn dennoch zum Führer und Erlöser des Volkes Israel werden aus der Gefangenschaft. Und so können wir weiter sehen, wie der Widersacher immer wieder Steine in den Weg legte, damit du und ich nicht leben. Als das Königtum in Israel aufgerichtet worden ist, sprach Gott nach Saul, jetzt habe ich einen gefunden nach meinem Herzen, nämlich David. Und der Teufel sagt, das wollen wir mal sehen. Den werden wir aus dem Verkehr ziehen. Und er verführte ihn, dass er sich mit Batseba einließ, obwohl ihm gesagt wurde, sie ist die Frau des Uria, ließ er sie dennoch zu sich kommen. Er hatte nicht aus Versehen eine weitere Frau angesehen, die unverheiratet gewesen wäre, sondern eine verheiratete Frau. Was hatte der Satan im Sinn? Wenn das geschieht, kann durch dieses Königtum die Verheißung Gottes nicht mehr gegeben werden und nicht mehr tragfähig sein. Denn er hatte ja die Verheißung bekommen, dass auf seinem Thron immer ein König sein würde. Und dass auch in die Länge gesehen der Messias kommen würde aus dieser Linie. Das muss verhindert werden. Verstehen wir einfach, wie wichtig das Gebet des Herrn Jesus für uns war und ist. David wusste nach seiner Sünde, dass alles aus war. Er hat gesagt, ja, ich habe den Tod verdient, es ist alles vorbei. Obwohl er Buße tat, konnte er das für sich nicht sehen, dass es weitergeht. Aber Gott sagt, nein, ich habe dir vergeben. Es geht weiter, denn meine Verheißung muss erfüllt werden. Ich lasse mich nicht vom Widersacher in die Grenzen weisen und in die Enge führen. Und so durfte David weiter König sein. Und immer wieder stand der Widersacher im Wege. Auch als Jesus Christus getauft worden war, wurde er vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und der Satan sagt, so musst du das tun. Du hast Hunger, mach aus den Steinen Brot. Du kannst dich auch beweisen als der Mächtige, indem du dich von der Zinne des Tempels runterlässt. Es wird dir nichts passieren. Und ich gebe dir auch alle Reiche und Schätze dieser Welt, wenn du mich anbetest. Das Ziel des Satans war, die Verheißung zum Leben zu zerstören. Ich begehre alle Seelen für mich. Sie sollen mir gehören. Nicht dir, nicht dem lebendigen Gott. Aber Jesus antwortete immer wieder und sagt, du sollst Gott anbeten. Und ihm allein dienen. Da wich der Satan eine Zeit lang von ihm. Merken wir, was der Herr Jesus hier meint, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, denn du bist auch ein angefochtener Mensch, den der Satan auf seine Seite ziehen will, auch wenn du es manchmal gar nicht merkst. Er will dich missbrauchen. Er will dich gebrauchen gegen Gott. Er will dich in ein Wesen hineinführen, was nicht mehr das Leben aus Jesus widerspiegelt, sondern das Menschliche, Irdische und Teuflische. Er hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Auch Petrus war diesem Begehren des Satans ausgesetzt und konnte ihm nicht widerstehen, zeitweilig. Denn genau das, was er nicht wollte, tat er und dachte, jetzt ist alles aus. Aber das Gebet, das Fürbittegebet Jesu, trug ihn weiter. Denn die Verheißung stand gleich dahinter, dass wenn du dich bekehrst, Petrus, dann stärke deine Brüder. Mit anderen Worten, du wirst dem Begehren zeitweilig dem Satan auf den Leim gehen. Das Begehren des Satans wird dich zur Strecke bringen, ab und zu. Aber bekehre dich danach. Egal, was du gemacht hast, bekehre dich. Geh zurück zu deinem Herrn. Und aus dieser Erfahrung heraus stärke die anderen und sage ihnen auch, Jesus hat für dich gebeten. Verstehen wir das? Ich bin davon überzeugt, dass wir auch hier heute Morgen und vielleicht in anderen Versammlungen Menschen einfach da sind, die in sich verzweifelt sind, weil ihnen so wenig Gutes gelungen ist, weil sie so viel Schlechtes fabriziert haben in ihrem Wesen, mit ihren Worten, mit ihren Taten. Und es tut ihnen herzlich leid. Sie aber keinen Ausweg mehr erkennen und denken, Gott hat sie verworfen. Denen soll gesagt werden, nein, Jesus hat für dich gebeten. Komm also zurück, lass dich neu wieder einsetzen, als Werkzeug der Gnade des Herrn in dieser Welt. Wir wissen, Petrus suchte Buße mit Tränen. Und die Tränen waren nicht vergebens. Darum in Johannes 17 bat Jesus auch den Vater und sagte, ich bitte nicht, dass du diese von der Welt nimmst, da, wo der Satan nach ihnen begehrt, sie zu sichten, sondern ich bitte, dass du sie bewahrst, trotz des Begehrens des Widersachers. Sichten wie den Weizen bedeutet ja auch, wenn wir in diese Zeit hineinschauen, wie das geschah, dann wurde ja, nachdem der Weizen ausgedroschen war, gab es einen Tag, wo man worfelte, so nannte man das. Man warf also den Weizen in die Luft und der Wind sollte die Spreu wegpusten und die Körner fielen dann allein zurück zur Erde. Die Spreu ist das, was unser alter Mensch mit sich rumträgt. Der Ich-Bezogenheit, Lügenhaftigkeit, Begrenzungen, Geiz, Neid und vieles andere, das ist die Spreu. Der Satan hat euer begehrt, euch so zu sichten wie den Weizen. Er hatte letztlich am Weizen kein Interesse, aber an der Spreu Interesse, um sich dort festzumachen, um zu zeigen, dass alle, die an Jesus glauben, doch keine Hoffnung haben. Sie haben so viel Spreu an sich. Sie haben Unversöhnlichkeit an sich. Da ist Zank, da ist Geiz und Zorn und Neid und alles Mögliche an ihnen. Das wollen wir sichtbar machen. Wir werfen mal diese in die Luft, so mit dem Bild des Weizens, der geworfelt wird. In die Luft, seht ihr, was da alles ist, der fliegt? Das ist der Mensch. Den will ich haben. Nach dem begehre ich, der gehört zu mir. Der ist gar nicht so heilig, wie er vorgibt zu sein. Der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Und hier können wir feststellen, auch in dieser Rede des Herrn Jesus, die ja schon vorgeschattet war auf Pfingsten hin, auf das Leben nach Golgatha, das Leben der Verbindlichkeit mit ihm, dass nur er der Helfende und Bewahrende sein kann. Auch in unserem heutigen Christenleben, wer kann uns bewahren? Nur der Herr, nur Jesus selbst. Kein Mensch, wir uns selbst auch nicht, weil nach wie vor bis zu der heutigen Stunde und bis zu seiner gänzlichen Hinrichtung der Satan nach uns begehren hat und will uns zu einem schlechten Zeugnis darstellen vor der Welt und sagen, hört nicht auf die, schaut doch, wie die leben. Da müsst ihr nicht hinhören, wenn die von Jesus reden. Die haben kein neues Leben. Sie sind wie alle anderen Menschen, Sünder durch und durch. Das will der Widersacher tun. Und leider erreicht er es manchmal. Aber wenn es erreicht hat, dürfen wir wieder aufstehen und sagen, Herr, danke, dass du für mich gebeten hast. Denn ehe Jesus Christus ist durch seine Auferstehung von den Toten eine Ursache des Lebens geworden für alle, die ihm gehorsam sein wollen. So steht es im Hebräerbrief. Eine Ursache zum Leben, nicht eine Ursache zum Sterben. Jesus kann dir in allen Anfechtungen, sei es auf der leiblichen, seelischen oder geistigen Ebene, helfen, wenn du ihm gehorsam bist. Wenn du dein tägliches Leben in der Gemeinschaft mit ihm zubringst. Petrus, der ja nun auch diese Schlappe erlebte, von der Jesus ihm zuvor sagte, dass es so werden würde, sprach Petrus weiter in seinem zweiten Brief: Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen. Er konnte das später sagen, aus dieser Erfahrung. Ja, ich habe versagt, aber der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen. Er hat nämlich für mich, für uns gebeten. Stärke deine Brüder. Wenn du das erkannt hast, dann stärke deine Brüder. Ich habe einige Zeugnisse gelesen, wo eben auch das Gebet, das Fürbittegebet zum Tragen gekommen ist, das Fürbittegebet Gottes in Jesus Christus. Zum Beispiel von Billy Graham. Billy Graham war als Junge sehr versessen, Baseballspieler zu werden. Auf dem Gymnasium war er nur von diesem Gedanken umgetrieben und wollte ein berühmter Baseballspieler werden. Er wollte sogar Berufs-Baseballspieler werden und er träumte davon, in großen Stadien zu spielen und zugejubelt zu werden. Er verschlang alle Sportzeitungen, die er las, und er war so involviert, dass es für ihn gar nichts anderes mehr geben konnte. An einem Tag wurde er aber nach einem so Trainingsspiel eingeladen von jemand in eine Kirche. Und man sagte ihm, in dieser Kirche predigt ein Kämpfer. Und das Wort Kämpfer war für ihn ein Reizwort. Ja, wo gekämpft wird, na, da bin ich doch dabei. Ich will doch auch ein Baseballspieler werden, ein Kämpfer. Er kam in diese Versammlung und war erstaunt, wie viele Menschen dort waren, circa 5000. Und er war überrascht, was diese Menschen alles hier wollten. Natürlich wartete er auf diesen Kämpfer. Er schaute neugierig um sich, ob er diesen Kämpfer entdeckte. Und dann trat ein großer, hochgewachsener Mann auf und predigte, aber in einer Weise, die er noch nie gehört hatte. Und nach der Hälfte der Botschaft schien dieser Prediger ihn anzusehen, denn er sprach, junger Mann, du bist ein Sünder. Und er dachte, jetzt hat er genau mich gemeint und angeschaut. Und er versteckte sich hinter dem, der vor ihm saß. Er wollte nicht gesehen werden. Und dann sagte er sich, bin ich denn ein Sünder? Ja, ich bin doch so wie alle anderen Menschen. Ich bin sogar ein Mitglied einer Kirche. Und dann hörte er noch diese Sätze, die der Prediger sagte, sie sind allzumal Sünder. Alle Menschen mangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Und da erkannte er, dass auch er gemeint war, aber er rannte weg. Er rannte weg. Er sagt, das kann ich nicht hören und das kann ich nicht annehmen. Und auch hier an dieser Stelle kam das Gebet Jesu zum Tragen. Ich habe für dich gebeten. Und er hatte eine ganz unruhige Nacht. Sie war so unruhig, dass er doch den Entschluss fasste, nächsten Tag wieder in die Kirche zu gehen. Und er konnte kaum den Abend erwarten, ging in die Kirche und hörte zu und hörte das Wort: Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Und wieder dachte er, das ist für mich. Wartete den Schluss der Versammlung ab, ging nach vorne mit anderen und er sagte, ich gab dem Prediger meine Hand und Jesus mein Herz. Er hat für mich gebeten, dass ich in dieser Störung des Aufrufs mich zu ihm zu bekehren, nicht liegen bleibe, sondern aufstehe. Und ein anderes Zeugnis auch von einem Evangeliumssänger, Hildur Jantz, die Älteren kennen ihn vielleicht unter uns. Er war ja zu Hause so erzogen, christliche Musik zu hören. Man sang viel zu Hause im Elternhaus. Er ging sogar mit seinen Eltern in die Gemeinde, leitete dann auch ein Jugendchor. Er war freudig. Er versuchte sich zu bekehren mit 15 Jahren, aber er hatte seine eigenen Lebensvorstellungen, die in ihm sehr groß wurden. Er wollte zunächst seine Stimme erstmal ausbilden lassen und dann wollte er Ruhm und Ehre in der Welt ernten. Er wollte Jesus nachfolgen, aber zugleich Ruhm und Ernte. Ehre in der Welt ernten. Der Satan hat seiner begehrt. Was passierte? Jesus hatte auch für ihn gebeten. Plötzlich versagte seine Stimme und die war weg. Die war weg. Er konnte nur noch flüstern. Er konnte keinen einzigen Ton mehr herausbringen. Alle seine Träume sah er dahin schwinden. Und dieser Zustand dauerte einen ganzen Monat an. Und nach inneren Kämpfen, die er durchmachte, gab er zu, dass Gott am Werke war bei ihm. Jesus hat für ihn gebeten, dass sein Glaube nicht aufhört. Jesus hat für ihn gebeten, dass er sich nicht verliert in den Versuchungen dieser Welt. Und dann gab er Gott Recht und die Ehre. Übergab nicht nur mit Worten sein Leben Jesus, sondern alles, auch seine Stimme, auch seine Vorstellung vom Leben. Sein ganzes Leben. Und er wurde Evangeliumssänger. Er begehrte nicht mehr nach Ruhm und Ehre. Jesus hatte für ihn gebeten. Und dann fragte er sich, genügt denn das, wenn man so unscheinbare Evangeliumslieder singt? Er kannte einen Dirigenten und ging in dessen Konzert in einer Großstadt in Europa, so schreibt er. Der wollte aber von diesen Evangeliumsliedern gar nichts wissen. Er sagt, sowas werde ich niemals mit meinem Orchester spielen. Ist ja gar keine Musik. Niemals. Und du erreichst damit auch gar nichts. Aber dieser Dirigent ließ sich überreden, eines Tages auch mal in die Versammlung zu kommen, wo der Hildur Jans sang. Und er brachte noch einen Freund mit. Und der Dirigent sagte, naja, du, deine Lieder, weißt du, die rühren mich gar nicht an. Aber nach diesem Abend sagte der Freund des Dirigenten, was du da gesungen hast, das ging mir durchs Herz. Was hatte er gesungen? Warum nicht heute? Wann willst du's tun? Warum nicht heute? Dieses Lied, das kennen ja auch die Choristen, das haben die hier gesungen. Und der bekehrte sich. Er nahm Jesus auf, zum Erstaunen des Dirigenten, der gesagt hat, solche Lieder richten überhaupt nichts aus. Und dieser Hildur Jans wusste, Jesus hat für mich gebeten, dass mein Glaube nicht aufhört, dass ich nicht denke, ich tue hier was umsonst. Und ein Lied ging ihm persönlich immer wieder nach, nämlich das, das sang er auch gerne, kennen wir alle, ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnad und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündet hat. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein, mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Er hat für mich gebeten. In diesem Zusammenhang können wir das sehen. Und ich möchte noch ein drittes Zeugnis anfügen von einem Guido Rücker. Er war Student. Er hatte auch bemerkt, dass er die Hilfe Gottes braucht. Aber es ging ihm in einer gewissen Zeit nicht gut. In einem kalten Winter, in einer 2 Meter breiten und 6 Meter langen Dachkammer, saß er frierend, zusammengekauert allein. Am Sonntagnachmittag hatte er keine Hoffnung auf eine gute neue Woche. Im Herzen war gar keine sonntägliche Stimmung. Hunger hatte er auch. Geld war gerade am Samstag zu Ende gegangen. Und da hörte er plötzlich ein Vöglein am Fenster picken. Und er wurde daran erinnert, dass Jesus Christus sagt, ja, wenn der Vater im Himmel die Vöglein versorgt, sollte er nicht euch auch versorgen? Und dann betete er und öffnete sein Herz und sprach, himmlischer Vater, sorgst du für die kleinen Vöglein, so kannst du mir sicher heute Abend auch noch den Tisch decken. Und nach diesem Gebet kam ihm der Gedanke, er soll auf die Straße gehen. Anfangs sträubte er sich gegen dieses Vorhaben. Bei diesen hart gefrorenen Scheiben, also kalt muss es ja draußen sein, aber dann ging er doch raus. Und an der Haustür begegnete er einem Kommilitonen, der bat ihn, er möchte doch eine Familie aufsuchen und ihn entschuldigen, dass er nicht kommen kann. Er könnte nicht zum Nachtessen kommen, und das tat er. Er ging hin, entschuldigte den Kommilitonen und wurde eingeladen zum Abendessen. Jesus hatte für ihn gebeten, dass sein Glaube nicht aufhört. Und als er später gefragt worden ist von dieser einladenden Frau, ob er denn oft Hunger gehabt hat, sagt er, ja, aber ich habe es überwinden können. In allen Schwierigkeiten meines Lebens dachte ich immer an diese Gebetserhörung und dass Jesus auch für mich gebeten hat. Auch in den Kleinigkeiten des Alltags durfte ich erleben, dass der Herr für mich vorgesorgt hat. Auch ein Zeugnis eines Glaubensmannes. Und das soll auch uns zu Herzen gehen, uns persönlich. Jesus hat für dich gebeten. Darum kannst du getrost sein, egal in welche Schwierigkeiten du gekommen bist, egal in welches Versagen du hineingetappt bist. Die Aufforderung Jesu zu Petrus: dann stärke deine Brüder, wenn du dich bekehrst, war so gewaltig, dass er Petrus als Felsen bezeichnete, zu dem auch andere kommen konnten. Petrus, was hast du erlebt mit Jesus? Und er durfte es sagen. Er durfte der oberste Apostel werden. Er durfte andere trösten. Er durfte ihnen den Weg zeigen. Er durfte auf sich hinweisen, schaut, ich war verzagt, aber Jesus hat für mich gebeten. Und jetzt bin ich ein Apostel, jetzt bin ich ein Verkündiger der frohmachenden Botschaft. Und das ist die Frage, ob du das auch willst. Ob du auch so ein Verkündiger der frohen Botschaft sein willst. Oder ob du liegen bleiben willst in deinem Versagen. Glaubst du, dass Jesus für dich gebeten hat? Dann stehe auf, lass dich weiter voran bewegen und stärke die Nächsten, stärke diejenigen, die traurig sind, dass sie auch neuen Mut gewinnen. Ich möchte noch ein Zeugnis zum Schluss sagen von Pastor Kemner, den ja auch manche kennen, ein Glaubensbruder, der dieses Wunderbar Werk in Krelingen aufrichten durfte. Er wurde eines Tages als Pastor in eine große Strafanstalt gerufen. Man brachte an diesen Ort 800 jugendliche Häftlinge. Und denen sollte er nun etwas Gutes sagen. Als er in den Raum reinkam, machte man ihn aufmerksam, er soll nicht zu dicht an die Leute rangehen, könnte ja sonst was passieren. Und er soll lieber auf die Kanzel steigen. Und unten an der Kanzel standen zwei Wachposten mit Gewehren. Und als er das sah, dachte er, nein, ich kann mich nicht so verschanzen lassen, um sicher zu sein. Er drehte sich an der ersten Reihe dieser Häftlinge um und sprach einfach ganz ungezwungen zu ihnen, liebe Jungs, ich bin nicht gekommen, um euch anzupredigen. Frommes Gesalbere ist mir genauso zuwider wie euch. Ich will euch nur bekennen, wo ihr heute sitzt, da würde ich auch sitzen, wenn mir nicht in meiner Jugend jemand entgegengetreten wäre, der mein Leben eine andere Richtung gab. Da war das Eis gebrochen zu diesen 800 Häftlingen und er durfte ihnen das Evangelium sagen. Und er erzählte ihnen, wer die Wende in seinem Leben gebracht hat. Er sagte, seid nicht enttäuscht, wenn ich euch jetzt sage, dass es Jesus Christus war. Aber sie waren nicht enttäuscht, sondern es passierte etwas Unglaubliches. Denn einige Tage später tauchte der Pastor Kemner in seinem Sprechzimmer auf und wollte dann auch denjenigen zur Seite stehen, die ein Gespräch suchten von diesen Häftlingen. Da standen sie Schlange. Und einer nach dem anderen kam herein und sagte, was er gemacht hat. Der erste, der reinkam, sagte, Herr Pfarrer, ist für mich noch Hilfe? Ich habe meinen Vater den Schädel eingeschlagen. Der Mann ist nun für sein ganzes Leben irrsinnig. Kemner zeigte dem Jungen den Weg zu Jesus. Und er verließ als Entlasteter diesen Raum. Dann kam der andere, der Pfarrer, an meinen Händen klebt Blut. Ich habe mit einem Kameraden zusammen einen Geldbriefträger umgelegt und ihn ausgeraubt. Gilt mir das auch, was Sie von Jesus sagen? Hat er für mich gebeten? Wieder fand Pastor Kemner offene Türen dort im Herzen. Und er sprach diesem jungen Mann auch die Vergebung Jesu zu. Und ein dritter sagte, mein Gehirn ist so verseucht und verdorben, dass ich nicht damit fertig werde, wenn ich nur das alles aus meinem Kopf herauswaschen könnte. Dabei rieb er sich mit der Faust über die Stirn. Dann folgte eine erschütternde Beichte, denn vom sechsten Lebensjahr an, in einem unseligen Milieu aufgewachsen, geriet der Junge schon auf die schiefe Bahn. Mit 16 war er schon Sittlichkeitsverbrecher, ein schauerlicher Film zügelloser Leidenschaft. Und nun die Frage des zitternden Gefangenen, Herr Pfarrer, kann meine Fantasie noch einmal rein, mein Leben sauber werden? Kemner sagt, der junge Mann nahm gierig das Wort auf, das er ihm zum Trost sagte, als er mit ihm niederkniete und betete, übergab dieser junge Mann sein Leben dem Herrn und Heiland. Und er ging getröstet davon. Jesus hat für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das wünsche ich uns an diesem Sonntag auch ganz neu, dass wir das erfassen, dass Jesus für uns ist. Dass heute, wo wir seine Stimme hören, unser Herz nicht zumachen, unsere Sorgen nicht wieder mit nach Hause nehmen, sondern unser Leben ihm neu überlassen. Er wird dich trösten, er wird dich aufrichten, denn er hat bereits für dich gebeten und du sollst jemand werden, der auch die Brüder, die Nächsten im Glauben stärken darf. Amen.